Für Sie am Mikrofon Daniel Heinrich, guten Abend. Auch an diesem Sonntag steht Deutschland im Zeichen des Coronavirus. Zum einen im politischen Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat sich am Nachmittag mit den Ministerpräsidenten besprochen. Welche Einschränkungen kommen genau auf uns zu? Gleich zu Beginn der Sendung die Details von unserer Korrespondentin aus der Hauptstadt. Bayern und das Saarland waren in dieser Woche schon vorgeprescht. Ausgangssperre gilt seit gestern. Wie lebt es sich? Wie gehen die Bürger mit einer solchen Ausgangssperre um? In wenigen Minuten erfahren wir mehr von unserem Landeskorrespondenten in München. Italien ist schwer von der Krise gebeutelt. Auch der europäische Blick darf nicht fehlen. Das Land hat weltweit offiziell die höchste Todesrate. Auch dorthin blicken wir im Verlauf der nächsten halben Stunde und auch auf die Welt des Sports, inwieweit sich dort die Corona-Krise auswirkt. Im Anschluss an diese Sendung folgt ab 20 vor 7 wie immer der Hintergrundthema dort, später Einsicht, wenig Geld, die Entschädigung für NS-Zwangsarbeiter. Wir wollen aber beginnen mit dem Blick auf Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in dieser Woche eine viel beachtete Rede zur Corona-Krise gehalten. Maßnahmen wie etwa Ausgangssperren hat sie erst einmal ausgeklammert. Heute Nachmittag hat sich die Kanzlerin nun mit den Ministerpräsidenten der Länder unter anderem über eben jene Maßnahmen beraten. Per Telefonkonferenz übrigens. Nadine Lindner ist in unserem Hauptstadtstudio, verfolgt das Geschehen schon den ganzen Tag wieder. Die Kanzlerin selbst hat sich geäußert. Frau Lindner, was sagt sie?
Ja, man hat es ja im Kern schon in den Nachrichten gehört, aber es ist tatsächlich einfach die Botschaft des Tages. Bund und Länder haben sich auf ein Kontaktverbot geeinigt, um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen. Es geht darum, dass Ansammlungen von mehr als 2 Menschen grundsätzlich verboten sind, es sei denn, es handelt sich um Familien oder Personen, die zusammen in einem Haushalt leben. Das ist wirklich das, was heute diesen Tag tatsächlich auch bestimmt. Angela Merkel hat sich um kurz nach 5:30 im Kanzleramt geäußert und hören wir mal kurz rein, was sie zu sagen hatte den Bürgern.
So reduzieren wir weiter konsequent öffentliches Leben und die sozialen Kontakte und wir sorgen dafür, dass in ganz Deutschland im Grundsatz die gleichen Regeln gelten. Viele Bürger haben uns ja deutlich wissen lassen, dass sie sich diese Klarheit auch im föderalen Staat wünschen. Jeder soll wissen, alle staatlichen Ebenen in Deutschland. Der Bund, die Länder und die Kommunen arbeiten an einem großen, ja lebenswichtigen Ziel, Zeit zu gewinnen im Kampf gegen das Virus.
Naja, da hört man es halt schon ganz deutlich raus, dieser Versuch, diesen Flickenteppich, der ja tatsächlich sehr beklagt worden ist in den vergangenen Tagen, etwas zu glätten, quasi die Muster einander anzugleichen. Das Kontaktverbot hatte ich schon besprochen. Es geht natürlich aber auch darum, dass die Gaststätten schließen sollen, dass Friseure, Nagelstudios, Tattoo-Studios schließen sollen. Das sind weitreichende Maßnahmen. Und Angela Merkel hat auch noch mal wissen lassen, dass ihr das tatsächlich nicht leicht fällt, diese Art von Einschränkungen des privaten, aber auch des wirtschaftlichen Lebens zu verkünden.
Niemand von uns, die wir in der Demokratie politische Verantwortung tragen, hat sich gewünscht, je mit solchen Regelungen vor die Bürger treten zu müssen. Ich sage aber auch, dies sind nicht einfach irgendwelche Empfehlungen des Staates, es sind Regeln, die in unser aller Interesse einzuhalten sind. Die Ordnungskräfte werden das überprüfen und wo sie Verstöße feststellen, wird es Folgen haben und Strafen geben.
Sie hat aber auch, um diese harten Worte ein bisschen abzufedern, tatsächlich auch emotional argumentiert. Sie hat gesagt, die überwältigende Mehrheit der Menschen, die habe verstanden, das berühre sie sehr. Sie hat auch allen gedankt, die sich jetzt schon an die Regeln halten. Und sie hat gesagt, der Gemeinsinn, der werde das Land durch diese schweren Zeiten tragen. Ab 14 Uhr hatte man sich zusammengeschaltet, die Ministerpräsidenten, die Bundeskanzlerin, das wissen wir schon. Aber auch Bundesminister aus dem Kabinett waren dabei, die mit der Corona-Krise befasst sind. Unter anderem Gesundheitsminister Jens Spahn oder auch Finanzminister Olaf Scholz, um jetzt nur 2 zu nennen.
Nach der angesprochenen Telefonkonferenz, Frau Lindner, haben sich auch einige Ministerpräsidenten geäußert. Welche Botschaften gab es?
Ja, das war ganz interessant. Das ging dann tatsächlich wirklich Schlag auf Schlag. So ab 16 Uhr gab es dann die ersten Nachrichten, auf was man sich geeinigt hat. Und ab 16.30 Uhr ungefähr ging das dann wirklich einer nach dem anderen. Als erstes war Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen dran. Der hat den Bürgern gedankt, die sich jetzt schon daran halten, hat aber auch Null Toleranz angekündigt bei denen, die eben dagegen verstoßen. Und er hat nochmal eine Argumentationslinie dargestellt, warum man sich jetzt auf Kontaktsperren und eben nicht auf Ausgangssperren geeinigt habe.
Und um alle Menschen zur Vernunft zu bringen, braucht es aus meiner Sicht weitere, strengere Maßnahmen und ein gemeinsames geschlossenes Vorgehen von Bund und Ländern. Vertrauen erhält der Staat vor allem, wenn er geschlossen vorgeht. Die Einheit der Länder mit dem Bund ist ein hohes Gut, gerade in der Krise.
Ja, und das Interessante ist, dass es offenbar in dieser Runde einen heftigen Streit zwischen Armin Laschet aus Nordrhein-Westfalen und Markus Söder, Ministerpräsident in Bayern von der CSU, gegeben hat. Da war der Vorwurf von Söder an Laschet, dass er sonst so zögerlich sei und sich vor allem Gedanken um den CDU-Vorsitz macht. Und Angela Merkel hat das in ihrem kurzen Statement auch indirekt bestätigt. Sie hat gesagt, naja, auch bei anderen Runden mit dem Ministerpräsidenten, da würde es mal zur Sache gehen. Also offenbar gab es dort Meinungsverschiedenheiten.
Noch kurz, Frau Lindner, der Blick auf die kommende Woche. Ganze Reihe von Gesetzesänderungen sind geplant, unter anderem Neuregelungen zum Infektionsschutzgesetz. So rum, was kommt auf uns zu?
Ja, also morgen ab 11 Uhr tagt das Kabinett. Angela Merkel hat eben noch mal gesagt, es sei alles noch voll im Bearbeitungsprozess, so hat sie sich ausgedrückt. Interessant wird es wirklich beim Infektionsschutzgesetz. Tiefgreifende Änderungen sind da zu erwarten. Mehr Macht für das Gesundheitsministerium, vor allem dann, wenn es eine nationale Epidemie gibt. Das Bundesgesundheitsministerium kann dann nämlich, so sieht es diese Änderung vor, über die Länder hinweg entscheiden, kann Ärzte zwangsverpflichten oder Kliniken zu bestimmten Kapazitäten zwingen. Und interessant war noch ein Detail. Offenbar wurde in einem ersten Vorschlag auch überlegt, Handydaten zu orten, wenn es um Infizierte oder Kontaktpersonen geht, diese Daten auch weiterzugeben. Offenbar hat Jens Spahn jetzt deutliche Kritik auch von Datenschützern dort gespürt und das Ganze soll jetzt erstmal auf Eis gelegt werden und im April dann nochmal überlegt werden.
Mit Einschätzung aus unserem Hauptstadtstudio Nadine Lindner. Die Corona-Krise hat die Republik fest im Griff und hat auch der Freistaat Sachsen eine landesweite Ausgangssperre angeordnet. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau.
Die am Nachmittag in einer Videopressekonferenz vorgestellte Verfügung sieht vor, dass die Menschen in Sachsen ihr Haus nicht mehr ohne triftigen Grund verlassen dürfen. Dazu zählt das sächsische Gesundheitsministerium unter anderem die Arbeit und den Weg dorthin. Auch alltägliche Besorgungen wie unter anderem der Gang zum Supermarkt, zur Post oder zur medizinischen Behandlung gelten als triftige Gründe. Sport und die Bewegung an der frischen Luft sind weiterhin erlaubt, jedoch ausschließlich allein mit LebenspartnerInnen bzw. Personen des eigenen Haushalts. Auch der Besuch des Lebenspartners, Partnerin oder einer auf Dauer angelegten Lebensgemeinschaft ist demnach weiter gestattet. Auch unaufschiebbare Behördengänge wie Gerichtstermine gelten als Grund, genauso die Begleitung von minderjährigen oder unterstützungsbedürftigen Personen. Weiter gestattet bleibt demnach auch der Besuch im eigenen Kleingarten. Es gehe darum, die physischen Kontakte auf ein Minimum zu reduzieren, so der sächsische Innenminister Roland Wöller. Die Regelung tritt ab Mitternacht in Kraft und ist zunächst auf 2 Wochen befristet. In ganz Sachsen gelten damit nun ähnliche Regelungen, wie sie die Landeshauptstadt Dresden bereits am Freitagabend verfügt hatte.
Sachsen beschließt also eine landesweite Ausgangssperre, Bastian Brandau. Was in Sachsen nun anläuft, ist in einem anderen Freistaat schon Realität. In Bayern gilt, wie auch im Saarland, seit gestern eine Ausgangssperre. CSU-Ministerpräsident Markus Söder war vorgeprescht. In München beobachtet unser Korrespondent Michael Watzke die Situation. Sonnenschein, Grillen an der Isar, Ausflüge ins Voralpenland. Findet das alles statt oder halten sich die Münchner an die Beschränkungen?
Mein Eindruck ist, dass sie sich an die Beschränkungen halten und dass sie kreativ damit umgehen. Vor wenigen Minuten hat hier auf der Straße vor unserem Landesstudio Bayern in einer kleinen Seitenstraße der Münchner Au plötzlich jemand, ich konnte nicht sehen, wer es ist, aber jemand seine E-Gitarre genommen und einfach mal losgespielt. So klang das vor wenigen Minuten hier in unserer kleinen Straße. 2 Stunden davor klang es noch ganz anders. Da ist nämlich ein Lautsprecherwagen der Feuerwehr hier entlang gefahren und hat mit den Worten Achtung, Achtung, es gilt eine strenge Ausgangsbeschränkungen, die Bürger darauf aufmerksam gemacht, dass sie eben nur noch wenige Dinge draußen tun können. Die meisten Menschen in München sind heute wahrscheinlich mal im Laufe des Tages rausgegangen, haben sich aber, das ist mein Eindruck, größtenteils an die Regeln gehalten, nämlich in keinen größeren Gruppen zu gehen, Abstand zu halten, 1,5 Meter und ansonsten die Ausgangsbeschränkungen einzuhalten.
Die bayerische Polizei, Herr Watzke, ist bekannt dafür, nicht gerade zimperlich zu sein. Wie streng überwacht denn die Polizei oder die Behörden in München und in Bayern die Ausgangssperren allgemein?
Mein persönlicher Eindruck war, ich habe heute viele Polizeiautos und teilweise auch Sicherheitskräfte mit entsprechenden Jacken auf der Straße gesehen, an der Isar beispielsweise, mehr als sonst. Ich habe auch schon die Lautsprecherdurchsagen erwähnt. Die Polizei sagt, dass es in Bayern heute 25.000 Kontrollen landesweit gab und 500 Beanstandungen. Da waren Sachen wie eine Grillparty in Mitterteich, die aufgelöst wurde, oder ein Friseur, der noch bedient hat und das nicht durfte, oder auch eine Hochzeit mit 15 Gästen im Landkreis Würzburg oder eine Shisha-Bar, wo eine Feier stattfand in München. Lauter solche Dinge. Wie hoch die Bußgelder in diesen Fällen waren, ist nicht bekannt, aber es wurde Anzeige erstattet und es können Bußgelder bis 25.000 Euro oder gar Haftstrafen bis 2 Jahre verhängt werden.
Ich höre aber raus, im Allgemeinen halten sich die Menschen dran.
Ja, das ist mein Eindruck. Es gibt natürlich Menschen, die sich die Laune nicht verderben lassen wollen. Ich habe auch viele Cabrio-Fahrer mit offenem Verdeck heute bei dem schönen Wetter gesehen. Aber man gefährdet dadurch ja niemanden. Und tatsächlich habe ich den Eindruck, München ist darauf vorbereitet. Die meisten Menschen, mit vielleicht ganz wenigen Ausnahmen, wollen mithelfen, dass das Virus in Bayern und auch im Rest Deutschlands sich nicht weiter verbreiten kann.
Mit Einschätzungen aus München, aus der Landeshauptstadt Bayerns, unser Landeskorrespondent Michael Watzke. Von Bayern gehen wir nach Nordrhein-Westfalen. Bislang rund 1.000 Infizierte. Der von der Corona-Pandemie schwer getroffene Kreis Heinsberg hat nun Hilfe von der Bundeswehr erhalten. Thomas Wenkert.
Die Bundeswehr hat am Sonntagmorgen Schutzausrüstung in den Kreis Heinsberg geschickt. Hier gibt es mit rund 1.000 bestätigten Coronavirus-Fällen die meisten Infizierten bundesweit. 15 Menschen sind mittlerweile in dem Kreisgebiet an dem Erreger verstorben. Die Bundeswehr stellt unter anderem 3.000 Spezialmasken für das Krankenhauspersonal zur Verfügung sowie 8.000 Schutzkittel. Hinzu kommen 2 Beatmungsgeräte, außerdem 15.000 Mund- und Nasenschutzmasken. Der Heinsberger Landrat Stefan Pusch sprach von einem wichtigen Signal, der Kreis werde nicht allein gelassen. Dennoch machte er auch deutlich, dass diese Lieferung nur für 2 bis 3 Tage reiche. Ohne Schutzmaterial könnten die Ärzte und das Pflegepersonal den Kampf gegen das Coronavirus nicht führen, mahnte Pusch. Die 3 Krankenhäuser im Kreis Heinsberg hatten bereits am Freitag Alarm geschlagen und eine bessere und geregeltere Ausstattung mit Schutzausrüstungen gefordert.
Thomas Wenkert. Da das Coronavirus sich natürlich nicht von Landesgrenzen abhalten lässt, ist es auch für die Europäische Union das Thema in diesen Tagen. Angesichts einer rapiden Ausbreitung des Virus ergreifen immer mehr Länder in der EU zum Teil drastische Maßnahmen. Grenzschließungen, Ausgangssperren bis hin zur technologischen Überwachung von Infizierten. In Europas Hauptstadt, in Brüssel, hat sich nun EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen geäußert. Holger Beckmann.
Während in den 27 europäischen Mitgliedstaaten viele Milliarden Euro schwere Hilfspakete für Unternehmen und für den Gesundheitssektor geschnürt werden, während die Ausbreitung des Covid-19-Erregers ungebremst voranschreitet und Frankreich, Großbritannien mit der Schließung seiner Grenze droht, verlangt EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen eine stärkere europäische Abstimmung der einzelnen Entscheidungen. Vor allem die wieder eingeführten Grenzkontrollen in den vergangenen Wochen und Tagen hätten den Binnenmarkt in ernsthafte Gefahr gebracht. Hier habe die Kommission mit Nachdruck auf die Mitgliedsländer einwirken müssen, sagte von der Leyen dem ARD-Studio Brüssel.
Nachvollziehbar Infektionsschutz der Bevölkerung, aber es hat damit auch massiv dem Binnenmarkt geschadet, weil die Güter nicht mehr fließen konnten. Hier haben wir sehr intensiv in den letzten Tagen gearbeitet. Jetzt lösen sich die Staus auf, die Menschen, die gestrandet sind, können wieder nach Hause.
Staus von teilweise über 30 Kilometer Länge hatten beispielsweise den Verkehr an der deutsch-polnischen Grenze quasi zum Erliegen gebracht. Auch an vielen anderen Grenzen gab es massive Engpässe bei der Abfertigung. Ursula von der Leyen äußerte Verständnis für die Mitgliedstaaten, die zum Schutz ihrer Bevölkerung alles unternehmen müssten, was die weitere Verbreitung des Virus zumindest bremsen könnte.
Es ist ein unheimlicher Gegner, den man nicht sieht, nicht schmeckt. Der hat keine Farbe, den hört man nicht. Das hat es so schwer gemacht.
In dem Zusammenhang sei die Zuständigkeit für Gesundheitspolitik und die Polizei bei den Nationalstaaten gut aufgehoben. Dennoch müsse man auf europäischer Ebene daraus lernen und sich besser abstimmen. Das sei die Aufgabe der EU-Kommission.
Das muss wirklich miteinander dann auch koordiniert angegangen werden, damit wir jetzt nicht überreagieren in Momenten, wo wir noch mitten in der täglichen Krisenbewältigung sind.
Von der Leyen bezeichnete es als richtig und notwendig, den europäischen Schuldenstabilitätspakt Kontakt angesichts der Krise zunächst außer Kraft zu setzen. Den praktisch zum Stillstand gekommenen Unternehmen müssten die Staaten jetzt eine Brücke bauen, bis die Nachfrage nach der Krise wieder anziehe.
Denn nur dann geht es uns hinterher auch wieder gut im Ausgang der Krise. Nur dann sind wir auch stark.
Schließlich habe Europa gesunde Unternehmen, die jetzt Liquidität und Übergangskredite bräuchten, um diese Krise zu überleben.
Holger Beckmann berichtete. Wir kommen nach Italien. Das Land ist in besonderem Maße von der Corona-Krise betroffen. Es ist das Land mit den meisten offiziell gemeldeten Toten weltweit. Ähnlich wie auch die deutsche Bundeskanzlerin hat Ministerpräsident Giuseppe Conte an den Zweiten Weltkrieg erinnert. Er spricht von der größten Herausforderung nach eben jenem Zweiten Weltkrieg. Die Regierung in Rom handelt und hat noch härtere Maßnahmen beschlossen und hat alle nicht lebensnotwendigen Produktionsaktivitäten schließen lassen. Aus Rom berichtet Jörg Seiselberg über ein Land im Ausnahmezustand.
Den Ausschlag gegeben hat offensichtlich auch ein Hilferuf aus den besonders betroffenen Gebieten im Norden des Landes. In einem Brief an Ministerpräsident Conte haben über 200 Bürgermeister aus der Provinz Bergamo die Regierung eindringlich gebeten, die Maßnahmen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus noch einmal zu verschärfen. In dem Appell heißt es, die Situation rund um die Stadt Bergamo habe die Ausmaße einer Tragödie angenommen, es seien weitere drastische Maßnahmen erforderlich in ganz Italien. Conte selbst spricht von der schlimmsten Krise seit Ende des Zweiten Weltkriegs, darauf habe die Regierung jetzt reagiert. Die von der Regierung getroffene Entscheidung ist, im ganzen Land alle Betriebe zu schließen, die nicht absolut notwendig, entscheidend und unverzichtbar sind, um die Versorgung mit den notwendigen Gütern und Dienstleistungen zu sichern. Damit will Italiens Regierung das öffentliche Leben im Land, das schon in den vergangenen Tagen weitgehend zum Erliegen gekommen war, weiter reduzieren. Ziel ist es, Kontakte zwischen den Menschen, soweit es geht, zu begrenzen und damit die weitere Ausbreitung des Coronavirus endlich zu stoppen. Italien verzeichnet trotz seiner bisherigen Maßnahmen weiter einen rasanten Anstieg an Infektionen. Innerhalb von 24 Stunden kamen zuletzt fast 800 Menschen ums Leben. Ein neuer, trauriger Rekord für das Land. Geöffnet bleiben dürfen nach den neuen Regeln weiterhin Supermärkte, Lebensmittelläden und Apotheken. Die Ladenzeiten, versichert Conte, würden nicht reduziert, es gäbe keinen Grund für Hamsterkäufe. Auch Banken und die Post sowie Zeitungshändler öffnen weiter wie üblich. Auf der Liste der Bereiche, in denen weiter gearbeitet werden darf, stehen zudem die Landwirtschaft und die Lebensmittelindustrie, die Hersteller von medizinischen Geräten sowie Teile der Bekleidungs- und Energieindustrie. Auch Medien dürfen weiterarbeiten. Conte sagte, er wisse, dass die Regierung viel verlange von allen Italienern, die zu Hause bleiben und ihre Wohnungen vorerst möglichst nicht verlassen sollen. Im Moment müssen wir durchhalten. Nur so können wir uns selbst schützen und die Personen, die wir lieben. Bereits in den vergangenen Tagen hatte die Regierung die Kontrollen der seit fast 2 Wochen geltenden Ausgangsbegrenzungen verschärft. Einkäufe sind nur noch in unmittelbarer Umgebung der eigenen Wohnung erlaubt. Bußgelder werden verhängt gegen alle, die ohne triftigen Grund entfernt von ihrer Wohnung angetroffen werden, auch auf einem Spaziergang. Allein gestern, meldet die Zeitung La Repubblica, seien über 10.000 Ordnungswidrigkeiten geahndet worden. Italiens Staatschef Mattarella bedankte sich heute in einem Brief an Bundespräsident Steinmeier für die Hilfe aus Deutschland in den vergangenen Tagen. Er hoffe, dass Deutschland der schmerzhafte Weg Italiens erspart bleibe. Steinmeier hatte Mattarella am Freitag sein Mitgefühl für die dramatische Situation in Italien übermittelt. Papst Franziskus hat angekündigt, am kommenden Freitag auf dem leeren Petersplatz den Sondersegen Urbi et Orbi zu erteilen. Dieser Segen, mit dem die Gläubigen von allen Sünden freigesprochen werden, wird normalerweise nur zu Ostern und Weihnachten sowie nach einer Papstwahl gegeben.
Jörg Seiselberg. Ausgerechnet in Zeiten des Coronavirus hat die kroatische Hauptstadt Zagreb das schwerste Erdbeben seit 140 Jahren erschüttert. Andrea Beer.
So klingen die Glocken der mächtigen Kathedrale in Zagreb. Sie gehört zu den höchsten Gebäuden in ganz Kroatien und ihre beiden neugotischen Steintürme ragen hoch über die Stadt. Durch die Erdbeben ist einer der Türme abgebrochen und mehr als 100 Meter in die Tiefe gekracht. Die heftigsten Beben seit 140 Jahren hatten je nach Quelle eine Stärke zwischen 5 und 5,5. Und sie treffen Kroatien in einer hochsensiblen Situation. Aufgrund des Coronavirus wurde auch hier das öffentliche Leben eingeschränkt und es herrschen Ausgangsbeschränkungen. Doch wegen der Erdbeben rannten viele Menschen erschrocken auf die Straße. Auch diese Frau ist erschüttert. Es war schrecklich. Ich habe gerade Kaffee getrunken und den Rosenkranz gebetet, als Trümmer auf mich herunterfielen und die Wände geborsten sind. Meine Wohnung ist ein Desaster. 17 Menschen wurden verletzt. Das berichten kroatische Medien mit Bezug auf das Innenministerium. Nur ein 15-jähriges Mädchen liegt im Krankenhaus. Es wurde schwer verletzt aus den Trümmern seines Hauses geborgen und schwebt in Lebensgefahr. Rund 1000 Menschen können vorerst nicht in ihre Häuser zurück. Regierungschef Andrei Plenković sagte dazu: Wir haben gerade zwei Krisensituationen, die im Widerspruch zueinander stehen. Die Botschaft hieß: Bleiben Sie zu Hause. Doch im Moment haben wir kleinere Nachbeben, die sich seit dem ersten, dem stärksten Beben heute Morgen ereignet haben. Wir rufen jetzt alle Bürger dazu auf, vorsichtig zu sein. Wir empfehlen, dass sich die Mehrzahl unserer Mitbürger in Zagreb fürs Erste vor ihren Wohnhäusern aufhält, obwohl das Wetter gerade etwas kalt ist. Mehr als 60 Gebäude seien beschädigt worden, vor allem alte Häuser in der Zagreber Innenstadt. Auch die Geburtsklinik Petrova musste evakuiert werden. Und verzweifelte Mütter hielten auf der Straße ihre Neugeborenen auf dem Arm. Wer vorerst nicht in sein Haus oder seine Wohnung zurück kann, kommt in einem Studentenwohnheim unter, das geräumt werden soll. Maja Girba-Bujevic leitet die kroatische Anstalt für Notfallmedizin und gab Betroffenen nun folgenden Rat: Ziehen Sie sich warm an. Ziehen Sie Mützen an, Handschuhe, dicke Winterjacken, warme Hosen. Tragen Sie Schals über dem Mund, damit Sie sich bei dieser kalten Luft nicht auch noch erkälten. Denn sonst bekommen wir noch ein größeres Problem als ohnehin schon. Die Menschen haben es schwer und wir verstehen das. Alle haben das Bedürfnis, in einer schwierigen Situation zusammenzukommen. Aber bitte halten Sie sich an die Maßnahmen, die wir vorgeschrieben haben. Nördlich der kroatischen Hauptstadt waren die Erdbeben auch in angrenzenden Ländern zu spüren. In Ungarn, in Österreich und in Slowenien. Dort steht das kroatisch-slowenische Atomkraftwerk Krško. Laut Betreiber gab es keine Störungen dort. In Österreich wiederholten Politiker allerdings erneut ihre Kritik an dem Atomkraftwerk. Unter anderem die steirische Umweltministerin und der Kärntner Landeshauptmann Kaiser kritisierten, dass Slowenien am Weiterbetrieb festhalte.
Andrea Beer. Unterdessen müssen in Indien wegen des Coronavirus mehr als 1 Milliarde Menschen zu Hause bleiben. Silke Dietrich.
Auf sämtlichen Balkonen und an geöffneten Fenstern im gesamten Land haben heute Inderinnen und Inder geklatscht, um sich Mut zu machen. Um 17 Uhr indischer Zeit, das hatte Premierminister Modi vorgeschlagen und vermutlich Millionen Menschen haben mitgemacht. Zuvor und auch danach war es sehr still im Land. In ganz Indien, das Land ist größer als Europa und hier leben mehr als 1,3 Milliarden Menschen, galt eine komplette Ausgangssperre. Auf Fotos und Videos in den sozialen Netzwerken, auf Internetseiten und den indischen Fernsehkanälen sind menschenleere Straßen zu sehen, keine fahrenden Autos, alle Geschäfte und Märkte geschlossen. Die Polizei fordert mit Lautsprecheransagen die Menschen auf, in ihren Häusern zu bleiben, von 7 Uhr morgens bis 21 Uhr am Abend. Ein Test sollte das sein, sagt die indische Regierung, um Einigkeit in der Isolation zu erreichen. Viele Menschen aus seiner Stadt hätten sich auch daran gehalten, sagt der Verkehrspolizist Bishe aus Pune. An normalen Tagen ist es hier total überfüllt, aber scheinbar haben alle verstanden, dass es nun wichtig ist, sich um sich selbst zu kümmern. Wenn jemand rauskommt, sagen wir, er solle bitte wieder nach Hause gehen und auf sich aufpassen. Heute wurde zudem angekündigt, dass fast alle Züge im Land ausfallen, die Personen transportieren. Dies soll zunächst bis Ende März gelten. Rund 25 Millionen Menschen fahren in Indien täglich mit dem Zug. Ab Montag dürfen weder internationale noch nationale Flüge in Indien landen. Dies soll zunächst eine Woche lang dauern. Die deutsche Botschaft in Neu-Delhi arbeite allerdings mit Hochdruck daran, deutsche Reisende aus dem Land zu holen, sagt Botschafter Walter Lindner.
Wir arbeiten daran, dass schon während der Woche ein Flieger hierher kommt. Wir wissen ja, in welcher Situation die Leute sind. Wir wollen das auch so schnell wie möglich hinter uns bringen. Aber dazu bedarf es einer Bewältigung dieser Logistik. Sie brauchen ja auch Genehmigungen von indischer Seite, dass wir hier einfliegen dürfen und die Quarantänebestimmungen und so weiter. Sobald wir das wissen, startet der Flug.
Deutsche in Indien, die nach Hause wollen, sollen sich dafür in eine Liste eintragen unter rückholprogramm.de. Die Logistik könnte nun allerdings noch schwieriger werden. Verschiedene Bundesstaaten und auch die Hauptstadt Neu-Delhi verhängen ab heute eine Ausgangssperre bis zunächst einmal Ende März. Mehr als 300 Menschen sind in Indien laut offiziellen Zahlen an dem Virus erkrankt. 4 Menschen sollen bereits daran gestorben sein.
Aus Neu-Delhi berichtete Silke Dietrich. Damit kommen wir zum Sport an diesem Wochenende. Ja, immer noch nicht geklärt, ob die Olympischen Spiele im Sommer in Japan stattfinden, oder? Astrid Rawohl ist bei mir im Studio.
Ja, geht es nach Japans Premier Shinzo Abe und dem Präsidenten des Internationalen Olympischen Komitees Thomas Bach, dann kann die Antwort nur Ja lauten. Andere aber, wie Max Hartung beispielsweise, sind strikt dagegen. Als erster für Tokio qualifizierter Sportler hat der Säbelfechter jetzt eine richtungsweisende Entscheidung getroffen.
Ich werde in diesem Sommer zum vorgesehenen Zeitraum nicht an den Olympischen Sommerspielen teilnehmen. Ich selbst kann hier nicht trainieren in der Isolation. Aber vor allem mache ich mir natürlich Gedanken, wie ich als Sportler dazu beitragen kann mit meinem Verhalten, dass diese Krise schnell vorbeigeht. Und ich denke, das kann ich am besten, wenn ich in dem Moment jetzt Haltung zeige und versuche, das Richtige zu tun. Und das kann ich nicht, wenn ich versuche, auf Teufel komm raus weiter zu trainieren. Und deswegen ist der Termin in meinen Augen diesen Sommer nicht haltbar. Ja, mir bricht es natürlich das Herz. Vor 4 Wochen habe ich nachts wach gelegen und darüber nachgedacht, wie ich jetzt diese Qualifikation schaffen kann. Und als wir sie dann geschafft haben, konnte ich mich gar nicht so recht freuen. Und das ist einfach ganz, ganz tragisch.
Erklärte Säbelfechter Max Hartung im ZDF. Und seine Entscheidung ist umso bedeutender, als der 30-Jährige damit vermutlich seine letzte Chance, an Olympischen Spielen teilnehmen zu können, verpassen wird. Sein Beispiel könnte dennoch Schule machen. Im Deutschlandfunk Sportgespräch sagt Paraathlet Nico Kappel.
Klar, also mit dem Gedanken, spätestens nachdem jetzt auch Max das gesagt hat, mit dem spielt man auf jeden Fall. Sag mal so, wenn laut aktueller Lage, wenn man sich so umhört oder wenn man so sieht, was gerade auf der Welt los ist, wenn morgen die Spiele losgehen würden, definitiv würde ich die Teilnahme dann auch absagen. Wenn die das nicht verschieben und sich in den nächsten Wochen da keine Besserung, kein Wunder geschieht, was die Pandemie angeht, dann wäre das durchaus auch ein folgerichtiger Schritt für mich.
Paralympicsieger Nico Kappel ist heute Abend ab 23.30 Uhr Gast in unserem Sportgespräch zusammen mit Boxerin Nadine Arpels. Die IOC-Präsident Thomas Bach widerspricht seinem Argument, Olympia könne nicht so einfach wie Fußballspiele verschoben werden. Entgegnet sie?
Nein, das würde ich nicht gelten lassen, weil ich glaube, gerade in den jetzigen Zeiten merken wir langsam alle, dass es Dinge gibt, die einfach wichtiger sind als andere. Und auch wenn durch eine Verschiebung der Olympischen Spiele es da bestimmt Einzelschicksale gäbe unter den Sportlern, die dann nicht mehr die Möglichkeit hätten, nächstes Jahr vielleicht nochmal teilzunehmen, ist momentan einfach das große Ganze um so vieles wichtiger. Also ich meine, wir reden hier über eine weltweite Pandemie und da ist jetzt einfach die Regelmäßigkeit von Olympischen Spielen und Paralympischen Spielen alle 4 Jahre, das ist da einfach irrelevant. Und auch wenn das mit einem irren Aufwand und diversen Problemen in allen möglichen Richtungen verbunden wäre, denke ich, führt kein Weg daran vorbei, die Spiele aus 2020 rauszuholen und zu verlegen.
Sportlerinnen und Sportler wenden sich von Olympia ab, ziehen es vor, gesund zu bleiben. Der ehemalige Präsident des Deutschen Leichtathletikverbandes Clemens Probock stellt angesichts dieser Entwicklung fest, wie weit sich IOC-Präsident Thomas Bach inzwischen von Athletinnen und Athleten entfernt hat.
Wenn man ihn so hört und sieht, dann müsste man meinen, Thomas Bach ist so unter den Athleten verankert, dass man eigentlich mit dem Start von ihm in Tokio rechnen müsste. Ich glaube aber in Wirklichkeit ist er zumindest von den Interessen der Athleten weit entfernt. Und da sehe ich eine ganz klare Linie, beginnend von seinem Kampf gegen das Anti-Doping-Gesetz, das ja dem Schutz der sauberen Athleten diente, bis hin über den Dopingskandal in Russland und jetzt eben auch wieder mit der Coronavirus-Krise. Vor allem, wenn man eben sieht, wie damit auch mit der Gesundheit der Athleten umgegangen wird, die jetzt unter allen möglichen Umständen sich vorbereiten müssen und da möglicherweise Risiken für ihre Gesundheit eingehen, die einfach nicht mehr zu verantworten sind. Dementsprechend sind es einfach auch Signale, die sagen, Thomas Bach, du bist nicht der richtige Mann für diese Zeit auf dieser Position.
Das heißt, er ist eigentlich als Präsident des IOC, dessen Urteilsvermögen öffentlich angezweifelt wird, Ihrer Meinung nach nicht mehr haltbar?
Nun ist natürlich Thomas Bach in einem Machtzirkel verankert, der ihn sehr deutlich und spürbar trägt. Aber wenn man die Gesamtsituation sieht, dann ist ihm die Führung in diesem Geschehen entglitten, sodass es eigentlich wirklich besser wäre, wenn hier eine Veränderung eintreten würde.
Das komplette Interview mit Clemens Prokop, dem früheren Chef des Deutschen Leichtathletikverbandes, gibt's gleich ab 19.10 Uhr in unserer ausführlichen Sport am Sonntag-Sendung. Und die Weltgesundheitsorganisation wird übrigens von sich aus nicht die Absage der Olympischen Spiele in Tokio fordern. Dies sei auch gar nicht die Aufgabe der WHO, sagte ein Sprecher heute auf dpr-Anfrage. Jede Entscheidung, ein geplantes internationales Ereignis abzuändern, sollte auf einer sorgfältigen Bewertung der Risiken beruhen. Auch der Stand der Planungen spiele eine Rolle. IOC-Präsident Thomas Bach hatte zuletzt ja eingeräumt, dem Rat der WHO bezüglich einer Absage der Spiele folgen zu wollen.
Danke, Astrid. Wohl mit diesem Blick auf den Sport enden die Informationen am Abend. Hier folgt jetzt der Hintergrund. Thema dort: späte Einsicht, wenig Geld, die Entschädigung für NS-Zwangsarbeiter und um 6:55 unsere Kommentarsendung. Thema heute, das Thema des Tages, der vergangenen Tage, die Corona-Krise. Tenor, wie reagieren die Deutschen? Am Mikrofon war für Sie Daniel Heinrich. Schönen Abend, bleiben Sie gesund.